Manchmal erlebt Gottes Volk Zeiten, in denen alles wie ausgetrocknet ist, keine sichtbaren Antworten auf Gebet, wenig geistliches Leben, viel innere Müdigkeit. In den Kapiteln über die Dürre zur Zeit Jeremias wird sichtbar, wie eng geistlicher Zustand und Gottes Versorgung zusammenhängen. Die Geschichte Judas unter der Dürre hält uns einen Spiegel vor und öffnet zugleich den Blick auf Gottes treue Liebe, die selbst im Gericht nicht verstummt. Wenn der Himmel wie Erz ist, Dürre als Folge gebrochenen Bundes. Wenn der Himmel wie Erz wird, ist das nicht nur ein Wetterphänomen, sondern eine Offenbarung. In 5. Mose hatte Gott seinem Volk den Zusammenhang von Bundestreue und Regen, von Abfall und Dürre vor Augen gestellt. Es heißt, und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Die Dürre zur Zeit Jeremias steht genau in dieser Linie. Israel hat sich von Jehova abgewandt, andere Götter verehrt, und nun wird ihnen entzogen, was sie immer als selbstverständlich angesehen hatten, die stille, aber unaufhörliche Fürsorge Gottes, die sich im Regen zeigt. Der Bund war nie eine abstrakte Idee, er reichte bis in den Ackerboden, in die Zisterne, in den täglichen Brotlaib hinein. Jehovas Bestrafung Israels durch Dürre war ein Fluch dafür, dass Israel Jehovas Bund gebrochen hatte. In 5. Mose Kapitel 11 Vers 17 warnte Mose das Volk Israel, dass, wenn sie von Jehova abwichen und anderen Göttern dienten, der Zorn Jehovas gegen sie entbrennen und er den Himmel verschließen würde, so dass es keinen Regen gäbe. 5. Mose Kapitel 28 Vers 23 bezieht sich auf diesen Fluch mit den Worten, und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein, und die Erde, die unter dir ist, Eisen. Das harte Bild, dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein, und die Erde, die unter dir ist, Eisen, macht deutlich, wie ernst Gott seine eigenen Worte nimmt. Wenn der Himmel wie Metall ist, prallen Gebete scheinbar gegen eine geschlossene Decke, wenn die Erde wie Eisen ist, bleibt alle menschliche Mühe ohne Frucht. Doch selbst darin liegt keine Willkür, sondern konsequente Bundestreue Gottes, er steht zu dem, was er zugesagt und angedroht hat. Dass er den Regen, den er sonst zu seiner Zeit gibt, zurückhält, ist Ausdruck seiner heiligen Liebe. Er zerstört nicht aus Lust am Strafen, sondern er konfrontiert sein Volk mit der Wahrheit, das Leben von ihm kommt, nicht aus Zisternen, nicht aus fremden Göttern, nicht aus eigener Planung. In dieser Spannung ist Trost verborgen, derselbe Gott, der den Himmel verschließt, ist der Gott, der ihn wieder öffnet, wenn sein Volk zu ihm zurückkehrt. Geistliche Dürre in unserem Leben ist darum nicht das Ende der Geschichte, sondern ein ernstes, aber gnädiges Signal, das uns zurückruft zu der Quelle, die nie versiegt. Wo der Himmel über uns hart geworden ist, darf die Seele lernen, den Bund Gottes ernst zu nehmen und zugleich seine Gnade neu zu ergreifen. Die Dürre entlarvt, worauf wir uns verlassen haben, und sie öffnet den Blick für den, der allein Regen geben kann, äußerlich und innerlich. In dieser Erkenntnis liegt eine stille Hoffnung, wer sich unter Gottes Wahrheit beugt, erlebt, dass der Himmel, der wie Erz schien, sich wieder öffnet und dass der Gott des Bundes seine Treue nicht zurücknimmt. Und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein, und die Erde, die unter dir ist, Eisen. Die Konsequenz aus dieser Sicht der Dürre ist nicht Resignation, sondern eine demütige Rückkehr zur Mitte des Bundes. Wer in einem ausgetrockneten Glaubensleben steht, muss sich nicht in Schuldgefühlen verlieren, sondern darf die Dürre als Ruf verstehen, neu aus Gottes Zusagen zu leben. Es wird wichtig, innerlich den Unterschied zu erkennen zwischen einem Leben, das aus eigenen Sicherheiten gespeist wird, und einem Leben, das von Gottes Frühregen und Spätregen abhängig bleibt. Gerade dort, wo alles hart und verschlossen wirkt, wächst die Einladung, sich wieder an die Treue dessen zu binden, der nicht lügen kann. So wird geistliche Trockenheit nicht zu einem dunklen Dauerzustand, sondern zu einer Wegmarke, an der Gott seine Bundestreue vertieft, unseren Stolz zerbricht und ein neues Vertrauen wachsen lässt. Die Not der Dürre, wenn jedes Leben zu leiden beginnt. Die Not der Dürre wird bei Jeremia nicht theoretisch beschrieben, sondern in Bildern, die unter die Haut gehen. Juda trauert, und seine Tore welken dahin, sie liegen in Trauer am Boden, und Jerusalems Klagegeschrei steigt empor. Die Tore, Sinnbild der Stärke und Sicherheit einer Stadt, hängen schlaff herab, als hätten sie ihre Aufgabe aufgegeben. In den Straßen geht es nicht mehr geschäftig zu, sondern klagend, die ganze Atmosphäre ist von Verlust und Ohnmacht gesättigt. Die Mächtigen senden ihre Diener zu den Zisternen, aber sie kommen mit leeren Gefäßen zurück, beschämt und mit verhülltem Haupt. Der Mangel entblößt, wie begrenzt menschliche Macht ist, Reichtum und Einfluss können keinen Tropfen Wasser hervorbringen, wenn Gott die himmlische Quelle verschließt. In 14,1-6 haben wir Jehovas Botschaft durch den Propheten Jeremia an das bestrafte Israel bezüglich ihrer Dürre. Gott bat Jeremia, seinem Volk zu sagen, dass er eine Dürre über sie senden werde, und in diesen Versen haben wir Jeremias Beschreibung des Leidens Israels während dieser Zeit der Dürre. Auch das Land selbst und seine einfachen Arbeiter werden von der Dürre gezeichnet. Wegen des Erdbodens, der zerbrochen ist, weil kein Regen im Land ist, sind die Bauern beschämt, verhüllen ihr Haupt. Rissige Böden spiegeln rissige Herzen, die Bauern empfinden Scham, weil sie trotz ihrer Arbeit nichts hervorbringen. Die Dürre trifft aber nicht nur Menschen, sondern durchdringt die Schöpfung, ja, auch die Hirschkuh auf dem Feld gebiert und lässt ihr, denn kein Gras ist da. Und die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen, schnappen nach Luft wie die Schakale, ihre Augen erlöschen, denn kein Kraut ist da. Wo der Mensch sich von Gott entfernt, geraten auch die ihm anvertrauten Lebensräume in Mitleidenschaft. Die Bibel scheut sich nicht, diese Bitterkeit auszuleuchten. Darin zeigt sich, wie ernst Gott die Folgen des Abfalls nimmt und wie genau er zugleich das Leid sieht, das daraus entsteht. In der umfassenden Not der Dürre wird sichtbar, wie eng geistlicher Zustand und sichtbares Leben miteinander verwoben sind. Beziehungen, Arbeit, Umwelt, nichts bleibt unberührt, wenn der Mensch sich von der Quelle des Lebens löst. Gerade diese umfassende Betroffenheit enthält jedoch eine leise Hoffnung, wo alles leidet, kann alles auch erneuert werden. Gottes Blick auf die geschundene Stadt, den zerbrochenen Boden, die erschöpften Tiere ist kein kalter Blick. Wer sich in seinem eigenen, dürre gewordenen Land wiederfindet, darf damit rechnen, dass Gott die Not kennt und sie nicht als letztes Wort stehen lässt, sondern als Ausgangspunkt einer tieferen Wiederherstellung gebraucht. Juda trauert, und seine Tore welken dahin, sie liegen in Trauer am Boden, und Jerusalems Klagegeschrei steigt empor. Ja, auch die Hirschkuh auf dem Feld gebiert und lässt ihr, denn kein Gras ist da. Die Beschreibung der Dürre lädt dazu ein, die eigene Lebenssituation nicht in isolierten Problemen zu sehen, sondern im Licht des ganzen Zusammenhangs von Herz, Umfeld und Gottes Beziehung. Wenn Spannungen, Erschöpfung und Trockenheit um sich greifen, kann der Blick auf Jeremia 14 helfen, das nicht nur als zufällige Krise zu deuten, sondern als Ruf in eine tiefere Gemeinschaft mit Gott hinein. Er kennt die welkenden Tore unseres Lebens, die Punkte, an denen unsere Kraft versagt und unser Stolz bricht. Und gerade dort, wo wir uns beschämt und leer fühlen, ist er bereit, neues Leben wachsen zu lassen, wenn wir uns ihm öffnen. So wird die Not nicht verharmlost, aber sie bekommt einen Horizont, sie kann der Anfang eines neuen, von Gottes Regen durchdrungenen Landes sein. Jeremias Ringen im Gebet, Gericht, Barmherzigkeit und Hoffnung. Mitten in der Trockenheit erhebt sich die Stimme Jeremias als Stimme des Gebets. Er beschönigt nichts, sondern legt die Schuld offen auf den Tisch Gottes, wenn unsere Sünden gegen uns aussagen, Herr, so handle um deines Namens willen. Denn zahlreich sind unsere Treulosigkeiten, gegen dich haben wir gesündigt. Hier betet keiner, der Ausreden sucht, hier ringt einer, der weiß, dass das Gericht gerecht ist. Gleichzeitig flieht er gerade mit diesem Schuldbekenntnis zu Gottes Namen. Er erinnert Gott gleichsam daran, wer er für sein Volk ist, Hoffnung Israels, sein Retter zur Zeit der Drangsal, und wundert sich darüber, dass Gott wie ein Fremder im Land zu sein scheint. Im Gebet hält er die Spannung aus zwischen dem, was Gott verheißen hat, und dem, was Israel jetzt erfährt. In seiner Fürbitte bekennt Jeremia, dass sie gegen Jehova gesündigt haben. Ihre Ungerechtigkeiten zeugen gegen sie, und ihre Abtrünnigkeiten sind zahlreich geworden. Dennoch betet er, dass Jehova um seines Namens willen handeln möge. Gott antwortet mit einer Schwere, die kaum auszuhalten ist. Er bezeichnet das Volk als eines, das es liebt, umherzuschweifen, und sagt, nun wird er an ihre Missetaten denken und ihre Sünden heimsuchen. Jeremia erhält sogar den Auftrag, nicht mehr für das Wohlergehen des Volkes zu bitten, Fasten, Brandopfer und Speisopfer werden nicht mehr angenommen, sondern Schwert, Hunger und Pest angekündigt. Später kommt das erschütternde Wort, selbst wenn Mose und Samuel vor mir ständen, würde meine Seele nicht zu diesem Volk. Treibe sie von meinem Angesicht weg, dass sie fortgehen. Damit ist klar, es gibt Situationen, in denen Gott sein Gericht nicht mehr aufschiebt. Seine Langmut ist groß, aber nicht grenzenlos. Und doch bleibt Jeremia nicht in Verzweiflung stehen. Am Ende des Ringens lenkt Jeremia den Blick ganz auf Gottes Wesen und Macht, sind unter den Nichtigkeiten der Nationen welche, die Regen geben, oder kann der Himmel Regengüsse geben? Bist nicht du es, hier, unser Gott? Und wir wollen auf dich hoffen, denn du hast dies alles gemacht. Die Bitte um Regen wird so zu einer Bitte um Gott selbst. Jeremia klammert sich an den Namen, an den Thron und an den Bund Gottes und findet gerade in der Unnachgiebigkeit des Gerichtes Halt. Derselbe Gott, der jetzt konsequent straft, ist der Gott, der in Treue bleibt und am Ende nicht verwerfen wird, was er erwählt hat. In der Perspektive des Neuen Testaments klärt sich das Bild, in Christus hat Gott den Fluch des Gesetzes getragen, damit Regen in Gestalt des Heiligen Geistes ausgegossen werden kann auf ein Volk, das genauso untreu war wie Juda. Gericht und Gnade treffen sich am Kreuz und von dort her wird jedes Ringen im Gebet neu geprägt. Jeremias Gebetskampf in der Dürre ermutigt dazu, Gott gerade in Zeiten harter Konsequenzen nicht zu verlassen, sondern tiefer zu suchen. Echtes Schuldbekenntnis und festes Festhalten an Gottes Namen schließen sich nicht aus, sie gehören zusammen. Wer erlebt, dass Gott Grenzen setzt und Wege verschließt, muss darin nicht nur Ablehnung sehen, sondern kann darin auch den Ernst seiner Liebe erkennen, die uns nicht in der Selbstzerstörung laufen lässt. In der Rückschau wird oft sichtbar, dort, wo Gott scheinbar unerbittlich war, hat er uns auf einen Weg geführt, auf dem sein Regen neu und tiefer fallen konnte. Diese Hoffnung trägt durch dürre Zeiten hindurch, im Vertrauen darauf, dass der, der Recht übt, auch der ist, der als Erster zur Versöhnung bereit ist. Wenn unsere Sünden gegen uns aussagen, hier, so handle um deines Namens willen. Denn zahlreich sind unsere Treulosigkeiten, gegen dich haben wir gesündigt. Sind unter den Nichtigkeiten der Nationen welche, die Regen geben, oder kann der Himmel Regengüsse geben? Bist nicht du es, hier, unser Gott? Und wir wollen auf dich hoffen, denn du hast dies alles gemacht. Aus Jeremias Ringen lernen wir, dass reifes Gebet nicht darin besteht, das Gericht Gottes wegzuwünschen, sondern darin, im Licht dieses Gerichtes an Gottes Gnade festzuhalten. Es ist ein Zeichen geistlicher Reife, wenn ein Mensch sowohl unsere Sünden Zeugen gegen uns sagen kann als auch handle um deines Namens willen. In dieser Haltung öffnet sich ein Raum, in dem Gott uns tiefer in sein Herz hineinzieht, wir erfahren ihn als den Heiligen, der Sünde ernst nimmt, und zugleich als den Treuen, der sich selbst nicht verleugnen kann. Wer im eigenen Leben oder in der Gemeinde durch Zeiten der Dürre hindurchgeht, darf in dieser Spannung leben, ohne zu zerbrechen. Denn über allem Gericht steht der Name dessen, der Regen gibt, äußerlich für das Land, innerlich als Erneuerung des Herzens. Herr Jehova, du siehst jede Form von Dürre, im Land Israel damals und in unseren Herzen heute. Wo unsere Wege dich betrübt und deinen Segen zurückgehalten haben, bitten wir dich um Erbarmen und um ein aufrichtiges Herz, das Schuld nicht entschuldigt, sondern zu dir bringt. Du bist die Hoffnung deines Volkes und der Retter zur Zeit der Not, richte den Blick neu auf deinen Namen, auf deinen Bund und auf den Thron deiner Herrlichkeit. Lass über trockenen Feldern wieder dein Regen fallen und erfülle müde Seelen mit dem lebendigen Wasser deines Geistes. Stärke das Vertrauen, dass deine Treue größer ist als unser Versagen und dass du selbst aus Gericht einen Weg zu neuem Leben hervorbringst. In Christus, der den Fluch getragen hat, erwarten wir deinen Segen. Amen.